der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Trash Cast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Und da uns Pascal ja leider verlassen hat, nicht mehr bei uns ist, mussten wir uns einen Ersatz besorgen. Und deswegen begrüße ich heute das erste Mal in dem Format mit dabei. Und ich glaube generell erst ein zweiter Podcast-Auftritt. Jacko, hallo, wie geht's dir?
Hallo, hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Wieso glaubst du, dass du der Richtige für den Trashcast bist?
Ihr habt keinen anderen gefunden, schätze ich. Ja, warum? Nein. Also, ich gucke mir ja ganz gerne auch mal Filme an, nicht ganz dem Mainstream entsprechen oder auch mal ein bisschen absurder sind. Da denke ich, bin ich hier ganz gut aufgehoben.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Und deswegen hast du auch direkt die Anfrage bekommen, als wir von dem Abschied von Pascal gehört haben. Ich weiß, du wirst ihn adäquat vertreten. Es wird vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, dieses Mal bin ich derjenige bei uns in der Dreierrunde, der etwas skeptischer ist den ganzen Film gegenüber, aber...
Ich glaube, zumindest bei einem sind wir uns ziemlich einig, würde ich mal behaupten.
Ja, weil für deine Feuertaufe haben wir uns... Das Thema war eigentlich ganz cool, weil wir als Oberthema Stephen King-Filme nehmen wollten. Die Filmauswahl selber ist fragwürdig. Denn wir haben...
Ja gut, es ist ja auch der Trashcast, ne? Also wir sprechen ja jetzt nicht über die Perlen von Stephen King.
Ja, aber es gibt zwischen Trash und dem, was wir hier haben, da gibt's auch noch Unterschiede. Denn wir sprechen...
Genau. Zumindest beim Ersten.
Wir sprechen nämlich heute über Trucks Out of Control. Ja, ihr werdet ihn wahrscheinlich alle nicht kennen. Es ist das Remake von Raya M. Und ja, wahrscheinlich werden die meisten von euch Raya M. auch nicht kennen, aber... Wir werden euch gleich da aufklären. Und als zweites hat sich der Jacko Schlafwandler ausgesucht von Stephen King. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Filme finden werdet und was ihr so zu sagen habt, weil ich habe zumindest bei einem Film heute das Gefühl, dass ich nicht wirklich groß was dazu berichten kann. Aber ich schäme mich, dass ich Trucks Out of Control ausgesucht habe.
Da wenigstens gestehst du es, ja.
Ich würde auch vorschlagen, lasst uns am besten direkt mit der Gurke anfangen.
Weg. Wenn du einen Truck siehst, sei vorsichtig auf den Straßen. Tödliche Maschinen. Trucks out of control.
Wollen wir erstmal die Inhaltsangabe machen und dann gucken wir mal, was war. Da so zu sagen haben. Wer möchte denn von euch beiden?
Also ich übernehme gerne bei diesem grandiosen Meisterwerk.
Vielen Dank.
Trucks Out of Control. Ich zitiere mal heute von der OFDB. Da hat ein gewisser Platzhalter-Account, so ist dieser Username, folgende Inhaltsangabe geschrieben. Merkwürdige Dinge passieren in der amerikanischen Kleinstadt Luna. Als der Hotelbesitzer Hope Gäste mit seinem Wagen vom Bahnhof abholen will, wird sein Gefährt von einem Truck gerammt. Das Kuriose, am Steuer sitzt niemand. Ähnliche Vorfälle wiederholen sich. Der Fahrer, der wild gewordene LKW, zu denen sich mittlerweile auch Autos gesellt haben, sind auf der Ladefläche und im Kofferraum eingesperrt. Plötzlich macht sich auch allerlei technische Geräte selbstständig und führt einen ebenso unerbittlichen wie unerklärlichen Kampf gegen die Bewohner von Luna. Einzig der Tankstellenbesitzer Ray stellt sich den modernisierten Feinden entgegen, denn er verfügt über den Stoff, den Amok-Autos, na, das ist ja ein Wort, unbedingt benötigt. Sprit. Puh, eine wunderschöne Inhaltsangabe.
Ja, auch falsch.
Wieso?
Machen sich denn da auch andere Dinge noch? Schluss. Das. Aber ich möchte ja noch nicht spoilern an der Stelle.
Nein, nicht nur technische Geräte machen sich da selbstständig. Aber da kommen wir noch dazu.
Ja, okay. Also vielleicht kurz ein paar harte Fakten. Die ich gefunden habe, und es sind sehr, sehr wenig. Bei Trucks Out of Control handelt es sich, wie gesagt, um Remake von Raya M., der 1986 rauskam. Der Fernsehfilm wurde 1997 veröffentlicht, ist da im Fernsehen erschienen, hat keine Kinoauswertung bekommen, also ist zu den Zahlen, was Erfolg oder Ähnliches angeht, nichts zu sagen. ab 18 freigegeben und ist eben nach einer Kurzgeschichte von Stephen King aus dem Buch Katzenauge, beziehungsweise aus der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht mit dem gleichnamigen Titel Trucks. Frage an euch. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Carlo, fang du doch direkt an.
Gestern das erste Mal gesehen und ich war, ja, unbeschreibliches Gefühl. Was ist das? Und warum gibt's das? Ich meine, es ist ja eigentlich nochmal Ray M, ne? In einer TV-Version sozusagen, aber es ist unfassbar. Ja, ich kann es nicht in
Worte fassen. Verschwende bitte jetzt noch nicht alle Worte, die wir hier drüber verwenden. Ja.
Unbeschreiblich, unbeschreiblich.
Jacob, wie ist es bei dir gewesen?
Ja, ich habe den letzte Woche zum ersten und garantiert auch zum letzten Mal gesehen. Und das ist auch so ein Film, da weißt du echt nach 5 Minuten, das wird auch nicht mehr besser. Also egal, wie niedrig das Niveau da schon war. Und du weißt auch, der wird definitiv keinen Spaß machen. Also egal, was für eine Affinität du auch für schlechte Filme oder für, sag ich mal, unterhaltsam gescheiterte Filme hast, du weißt, der Film hat nichts davon. Also absolut gar nichts. Und um mal gleich auf deine eine Frage, Carlo, zurückzugreifen. Du meintest ja, warum gibt es diesen Film? Dazu hatte ich eine Idee. Ich habe fast gedacht, ist das so eine rechte Frage? Also wie bei dieser Hellraiser-Geschichte, wo die noch irgendwie ein 8. Sequel gedreht haben, einfach nur um die Rechte daran nicht zu verlieren, so wirkte das auch auf mich. So, die mussten jetzt irgendwas machen, weil die haben die Rechte daran und dann so billig und so einfach wie möglich und naja, ne, vielleicht drehen wir in ein paar Jahren nochmal einen richtigen Film. Genau so wirkte das auf mich.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den hatte ich nicht, aber bei mir war es eher so, weil in den 90ern ja eh alles von Stephen King irgendwie verschossen wurde. So auch, wie sie nochmal Shining als TV-Film gemacht haben und so. Ich habe mir gedacht, naja, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt machen wir das einfach nochmal fürs Fernsehen, dass wir irgendwie nochmal was mit Stephen King gemacht haben oder so.
Ja, und vor allem, ich glaube, das ist auch ein ganz schön billiges Vergnügen gewesen, ne? Weil du brauchst für den Film ja nicht mal irgendwelche großen Special Effects oder sowas. Ja. Ne? Ich meine, du hast da Autos, die fahren. Also ob man den Fahrer jetzt sieht oder peng, ne? Da musst du jetzt kein Make-up oder irgendwelches CGI rausholen. Ne? Also billiger geht's ja kaum, um einen, sag ich mal, Creature-Film zu machen, mehr oder weniger. Ne?
Ja.
Ja, also nochmal an der Stelle, es tut mir leid. Ich habe den Film nämlich dieses Mal ausgewählt. Ich habe den, glaube ich, mal gesehen als Kind im Fernsehen. Oder ich habe nur einen Ausschnitt davon gesehen. Und irgendwie, Ray M. ist ja für mich so ein Guilty Pleasure. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, der Film ist nicht gut. Ich weiß aber, dass er mir jedes Mal unglaublich viel Spaß macht, wenn ich ihn gucke. Und dann wirklich nach 90 Minuten ausschalte und sage, doch, finde ich gut. Und Trucks Out of Control war für mich immer so ein Film, den habe ich in der Videothek stehen sehen und dann hatte mich eben das rote 18er-Siegel dann irgendwie, das hatte mich immer angezogen. So, ah, guck mich. Was natürlich mit 11 Jahren noch nicht möglich war. Und ich habe mir eigentlich immer eingeredet, dass es ein cooler Film ist, weil ich vielleicht auch nur 1 oder 2 Szenen im Kopf hatte. Und jetzt habe ich herausgefunden, der ist kostenfrei auf YouTube zu sehen und dachte, das ist doch die Chance, sich diesen Film mal wirklich reinzutun. Und ich muss sagen, war ein Fehler. Also
ja, wie du schon sagst, es ist kostenlos auf YouTube. Also da haben die Leute scheinbar schon Scham dafür, irgendwie auch noch Geld zu verlangen. Ne? Da will keiner was mit zu tun haben mit dem Rotz. Ne? Wird er dir da vor die Füße geschmissen? Also das ist auch wirklich...
Fangen wir doch mal vorne an. Also ich kann über mich sagen, ich finde die Idee und als großer Stephen King-Fan habe ich auch die Kurzgeschichte gelesen. Die Idee gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass man aus dieser Idee wirklich richtig viel rausholen könnte. Man wird daraus niemals einen Film der A-Liga machen, aber so ein richtig schönes B-Movie oder sowas, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, wenn du vernünftige Schauspieler nimmst, ich glaube, da ist was möglich. Und wie seht ihr das?
Definitiv. Also ich meine, Ray M. war ja schon nah dran. Aber also wie du schon sagst, als B-Movie hat der Film ganz viel Möglichkeiten. Und da könntest du ein richtig schönes Spaßfestival draus machen, auch was Blätter-Effekte betrifft und so. Ich glaube, da kannst du richtig dich mal auslassen, wenn du es richtig angehst, ja.
Ja, also auch gerade Thema Spaß. Das ist ja auch ein Film, jetzt dieser Trucks, der macht ja nicht nur keinen Spaß beim Gucken, man hat auch das Gefühl, die hatten gar keinen Spaß, den zu drehen. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding. Man merkt ja irgendwie, ob in so einem Film zumindest so ein bisschen Liebe oder so ein bisschen Inspiration mit reingeflossen ist. Das macht ja auch manchmal so schlechte Filme trotzdem charmant oder in irgendeiner Form interessant, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also hat das Gefühl, die hatten auch überhaupt keinen Bock auf diesen Mist und haben das dann irgendwie runtergekurbelt und fertig ist die Laube.
Ja.
Also das war so mein Eindruck. Es geht ja bei allem, also von den Schauspielern, dass die nicht gut sind, geschenkt. So hat man bei solchen Filmen ja häufiger nicht. Aber auch wie das inszeniert ist Und allein diese Musik, das ist ja diese Musik, die du auch bei diesen ganzen Tele5-Billo-Katastrophenfilmen immer im Hintergrund hast. Ne, dieses ewige Gedudel, das so aus der Blechbüchse kommt, wo es nur mal lauter und leiser wird und mal ist er weg und mal ist er da, aber da gibt's auch gar keine Dramaturgie in der Musik. Das ist einfach nur so. Das ist ganz, ganz furchtbar. Also da erkennt man für mich immer schon so hingerotzte Kackfilme.
Ja, weißt du, weil du gerade Musik ansprichst, wie ich schmunzeln musste gleich am Anfang, diese Eingangsmelodie. Ich habe gedacht, die spielen den Soundtrack von Rambo 1. weil das die Melodie fast 1:1 so losging. Und jetzt habe ich gedacht, die werden doch jetzt nicht wirklich Jerry Goldsmith hier irgendwie sich da mal für die Eingangssequenz die Rechte gekauft haben oder so.
Also ja, ganz bestimmt nicht.
Nee, sie war es dann nicht. Aber es klang echt so die ersten paar Takte, habe ich echt gedacht, na, das wird doch jetzt nicht das Main-Title-Theme von Rambo 1 sein.
Na gut, dann hätte der Film aber wenigstens irgendwas gehabt, was halbwegs Spaß gemacht hätte.
Ja, irgendwas.
Ich finde auch schon, du merkst dabei, also wie dieser Film gemacht ist, also von der Erklärung her, dass die sich einfach keine Gedanken dazu gemacht haben. Also vielleicht zur Erklärung, ich weiß nicht, habt ihr die Kurzgeschichte gelesen?
Nein.
Ich nicht,
Die Kurzgeschichte wirft dich von jetzt auf gleich in diesen Truckstop, wo die LKW schon alle rumfahren, wo kurz dann angesagt wird, ja, die sind deswegen da und die sind deswegen da. Die ganze Geschichte über wird nicht mal versucht zu erklären, warum die Lastwagen jetzt wirklich frei rumfahren. Und dadurch, dass nicht der Versuch unternommen wird, gibt's ja auch keinen Grund für mich zu sagen, boah, ist das dämlich. So, ich muss mich dem Ganzen hingeben und sagen, okay, hier sind jetzt alle LKWs und warum es auch nur die LKWs sind, zumindest in dem Buch ist es so, das ist okay. Und hier fand ich es schon so scheiße, dass die direkt am Anfang sagt, ja, das sind Aliens, weil wir in der Nähe von Area 51 sind, wo ich mir dachte, oh.
Wobei Rhea Anders ja auch ähnlich gemacht hat. Da war ja dieser Kometen, was war das?
Der
Schweif von diesem Komet. Ja. Irgendwie sowas. Aber das war ja auch noch so ein bisschen unterhaltsam. Da gab es ja diese Szene mit dem Cola-Automat, der sich da selbstständig gemacht hat. Das war ja das so ein bisschen drollig dann irgendwie.
Du, und genau das ist der Unterschied. Trucks Out of Control versucht sich zwar mehr an der Kurzgeschichte zu orientieren, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen fast ausschließlich die LKWs. Und Rhea M. hat ja wirklich noch den Kniff gemacht und sagte, ach komm, scheiß auf die LKWs, alle elektronischen Geräte. Wodurch du ja wirklich gerade in der ersten, im ersten Drittel bei Rhea M. tolle atmosphärische Szenen gehabt hast. Wo dann der Coca-Cola-Automat anfängt, die Kinder zu beschießen. Wo der Rasenmäher den Jungen auf dem Rad verfolgt und sowas. Und die Problematik bei dem Film ist jetzt wirklich, ihr merkt schon, ich stotter, ich kann gar keinen klaren Satz reden, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Es ist einfach wirklich schlecht. So, da ist nichts.
Was mir noch einfällt, es gibt ja doch tatsächlich noch einen Kühlschrank, ne, so wie ich das jetzt gestern mitbekommen habe in dieser Trance, der sich bewegt und einen Schutzanzug, der sich selber aufbläst.
Richtig. Der Schutzanzug, das war das Einzige, wo ich auch nicht mitgerechnet habe, wo ich mir dachte, ach was, das war zumindest eine Idee.
Das war eine Idee und darauf folgte sogar noch etwas Blätter. Wenn dieser aufgeblasene Schutzanzug eine Axt in die Hand nimmt und diese zwei Typen, die da in diesem Lastfahrzeug da mit drin sind, massakriert. Ne? Da waren sie genre-affin, die Freunde hinter der Kamera. Aber das war es dann auch schon.
Ja, was ich mir noch hier so notiert habe, ich glaube auch ein Problem des Films ist, dass, also bei allen Filmen im Prinzip, wo ein Fahrzeug, sage ich mal, zu einer Figur wird, zu einem Bösewicht, ich sag mal Christine zum Beispiel, um bei Stephen King zu bleiben, oder auch bei Rhea M., da haben die irgendwie gewisse menschliche Züge. Bei Rhea M. war es ja dieser Truck mit diesem Green Goblin Kopf vorne drauf, wo du dann zumindest auch eine, sage ich mal, Figur vor Augen hattest. Und bei Christine, dass das Auto ja wirklich Emotionen hatte und einen Charakter gezeigt hat. Und die hast du das nicht. Die hast du einfach ein Auto, was im besten Fall hupt. Das ist nicht geil. Also das macht ja auch nichts irgendwie mit dir. Ne? Das ist auch irgendwie nicht bedrohlich, auch wenn es 5 Leute überfährt, das ist einfach nur ein Auto.
Ja, und zusätzlich waren die natürlich auch sehr, sehr, also es waren einfach eben die normalen Trucks. Wie gesagt, bei Rhea M. kannst du wenigstens noch zugutehalten, dass es da den einen gab mit dem Green Goblin Kopf, aber auch manche andere Trucks, die hatten ja zum Beispiel irgendwelche Schäden schon mittlerweile dran, was einfach so ein bisschen,
ja, was wie eine Wunde wirkt,
genau.
So, ne, was die so ein bisschen vermenschlicht.
Oder eben auch, dass die ein bisschen runtergekommen war. Und hier, die sind wirklich an so einem LKW-Park, glaube ich, vorbeigegangen. So, wir nehmen einmal den weißen und den gelben und den roten noch.
Ja, was halt da war.
Und
ja,
die würden wir jetzt nehmen. Aber und dann sagte nur der Verleiher, ja, ihr dürft aber jetzt nichts mit denen machen, weil ihr müsst die nächste Woche Freitag wieder zurückgeben. Ja, okay.
Ja, so ist es. Also so wirkt es auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, ziemlich schade, weil ich glaube, dass die Möglichkeiten zu einem runden B-Movie, wo du wirklich knapp oder wo du in der Zeit so deinen Spaß mit haben kannst, ist gegeben.
Ja, bestimmt, aber so auf keinen Fall.
Du hast es ja auch gerade schon angeschnitten. Also die Schauspieler, die hatten ja, ich glaube, der Gehaltscheck war nicht hoch genug, dass die sagten, okay, wir machen jetzt wirklich unseren Job als Schauspieler. Auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich auch nicht die Namen dabei, die irgendwie annähernd vernünftig sind. Ne?
Ja, aber ich glaube, du merkst ja bei so einer Produktion auch sofort, wo du da gelandet bist und das wäre auch Perlen für die Säue. Ne?
Ja, aber es gibt ja immer noch hier und da die Leute, die sich da drin auch irgendwie wohlfühlen, die sich trotz alledem und wenn es nur mit dem Overacting oder sowas ist, sich da irgendwie noch versuchen, die Seele aus dem Leib zu spielen, wo du wenigstens das Gefühl hast, ja, zumindest einer hat Spaß.
Ja, das stimmt, aber Nicolas Cage war damals noch zu gut bezahlt, das ging nicht.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Wobei, der hätte so in ein, zwei Szenen hätte er super gut reingepasst. Also auch die Sinnhaftigkeit der Dialoge habe ich sehr häufig in Frage gestellt. Was war das? Sie wollen uns versklaven, so wie wir sie versklavt haben? Also, das war schon dumm. Oder als sie anfangen zu hupen und dann, sie wollen nur unsere Aufmerksamkeit, geht ruhig raus, guckt euch das an. Sie wollen eine Erklärung abgeben. Was ein, also, nee.
Ja, und stell dir das mal mit Nicolas Cage im Wickerman-Modus vor, ja. Das wäre doch großartig. Ja,
das würde mir doch besser gefallen. Aber ich höre ja bei euch raus, dass ihr so gar nichts Gutes über den Film, also habt ihr denn irgendwas, wo ihr sagt, ja, okay, das war so halbwegs brauchbar oder wirklich Kernschrott?
Gar nicht, tatsächlich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich ja gerade schon gesagt habe, diese Szene mit dem Schutzanzug, das hat mich überrascht. Das will ich denen zugutehalten, damit habe ich nicht gerechnet. Das war das Positivste am ganzen Film.
Okay. Würde ich auch sagen.
Na, ich hatte so bei ein, zwei Szenen, habe ich gedacht, die Idee ist nett. Ich fand es irgendwie, hätte ich es eine coole Szene gefunden, als der Typ mit dem Kühlwagen, der geht ja dann nach hinten in seinen Anhänger und wird ja dann eingeschlossen, weil ja auch nicht nur der Truck sein Eigenleben hat, sondern auch der Anhänger. Da wird der ja dann drin eingeschlossen. Und da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass der Truck dann Auto irgendwie extra Schlangenlinien fährt, dass er da hinten dann eben drin stirbt oder quasi zu Tode gefahren wird da drin. Oder dass er irgendwann nochmal als erfrorene Leiche dann rausfällt oder sowas. Ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass diese Szene noch kommt oder so, aber sie kam nicht. Allerdings muss ich zugeben, ich fand das nicht schlecht, als die beiden jüngeren Protagonisten da in dieser Röhre steckten und dann die LKWs, die da drin versucht haben, gefangen zu nehmen. So kernalbern sie war, ich hätte da drin eventuell eine gute Szene sehen können, wenn sie nicht so lächerlich gewesen wäre.
Man muss sich ja wirklich schon sehr, sehr wenig irgendwie hochziehen oder versuchen, sich da hochzuziehen. Das ist schon echt dürftig.
Ich verstehe zumindest, warum der Film nie wirklich auf DVD oder Blu-ray bei uns erschienen ist. Also ich glaube, der würde doch relativ lange rumliegen. Und
ja, absolut. Also wie gesagt, da schämt man sich, glaube ich, auch für sowas rauszubringen. Weil da macht man sich ja irgendwo auch seinen Ruf kaputt, finde ich. Ja, wirklich, wie gesagt, bring irgendeinen Jess Franco-Film oder raus. Da findest du immer wen, der das irgendwie gut findet. Aber bei Trucks, weiß ich nicht. Ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, ach, der war doch ganz gut. Also wirklich nicht.
Nee, eigentlich nicht. Was ich ihm auch zugute halte, ist, dass es kein Happy End gibt.
Oh ja.
Das fand ich gar nicht mal so schlecht, wo die gedacht haben, dass der Soldat war, glaube ich. Ich weiß ja nicht mehr. Als die dann in den Hubschrauber flüchten, wo sie denken, dass der Soldat den fliegt. Der Soldat aber nicht drin sitzt, sondern der Helikopter dann im Endeffekt von alleine losfliegt und die dann im Endeffekt in ihren Tod reinfliegen, weil wer weiß, was der Helikopter mit denen macht.
Jetzt hast du aber ordentlich gespoilert, aber den Film guckt
ja ganz, keiner also an. Ganz genau. Also,
ist auch egal.
Jacko, wir sind hier ein absoluter Spoilercast.
Na denn. Wie gesagt, bei dem Film, wir tun euch einen Gefallen, wenn ihr den nicht guckt, ganz ausdrücklich. Deswegen spoilern wir euch die letzte Verlockung auch noch weg.
Ja, wir können noch mal über die Altersfreigabe sprechen. Also mich hat damals das 18er-Siegel beeindruckt. Viel Blutiges gibt's aber nicht wirklich, ne?
Nee, aber das war ja auch die Zeit, also auch 1997 war es ja durchaus noch so, dass fast jeder Horrorfilm erstmal grundsätzlich eine 18er-Freigabe bekommen hat. Da reichte so eine kleine Splatter-Szene und dann war der schon durch.
Wobei, Carlo, wie fandest du denn die Szene mit dem kleinen ferngesteuerten Lastwagen, der den Briefträger zu Tode gefahren hat?
Naja, also da siehst du ja auch so Ansätze, dass du da durchaus, wie ich ja schon sagte, anfänglich, dass du da wirklich schon eine ordentliche Orgie eigentlich schon fast draus machen könntest. Splattermäßig. Also so vom Härtegrad, die Ideen waren schon brutal, ne? Ich fand eben das auch mit der Axt von dem Schutzanzug ziemlich, ja, die war durchaus blutig, ja, die Szene. Und ja, jetzt auch dieser kleine Truck. Also es ist schon richtig fies, brutal eigentlich. Aber es ist natürlich niemals so intensiv in Szene gesetzt, weil das konnten die ja gar nicht, weil es ja auch eben fürs Fernsehen war. Trotzdem, sag ich mal so, als TV-Produktion macht das schon mehr als manche andere damals, ja, zu dieser Zeit. Aber ja, ob das ein FSK 18 ist.
Nee, also ich empfinde es nicht. Aber ich hatte noch gerade bei der Szene mit dem ferngesteuerten Lastwagen, der fährt ja immer gegen den Kopf von dem Briefträger, bis er dann eben komplett geplatzt ist. Den hätte ich mir wunderbar bei Ray M vorstellen können, weil ich habe so bei Ray M das Gefühl, dass das so der durchgeknallte Bruder ist, der sich einfach dann solche Sachen traut, wie eben mit dem Cola-Automaten oder so. Und der kommt mir viel zu ernst drüber. Und ich glaube, das ist sein großes Problem. Der hat so eine scheiß Prämisse, aber die nehmen sich alle so ernst. Da ist nichts irgendwie drin, wo mal so ein Augenzwinkern dabei ist oder was man jetzt nochmal irgendwie als Parodie des seiner selbst sehen könnte oder so. Sondern ich fand, der war einfach viel zu ernst. Oder ist das nur mein Eindruck?
Nein, da hast du recht. Aber das meinte ich ja auch mit, dass dieser Film so lieblos wirkt. Das ist ja auch so ein Ding. Man hat sich ja auch nicht die Mühe gemacht, das mal so ein bisschen zumindest noch ironischer zu betrachten. Sondern sieht einfach diese Geschichte und meint so, gut, das ist ein Horrorfilm, das ist mit Trucks, die fahren Leute tot, machen wir mal. Ne? Einfach runtergerattert und fertig. Ne?
Ja, habt ihr noch was oder wollen wir noch ein kurzes Fazit abgeben?
Geben wir Fazit ab, also ich bin durch.
Ich bin schon überrascht, dass wir doch noch ein paar Sätze dazu sagen konnten. Weil als ich mir den Film angeguckt habe, muss ich sagen, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen. Das mit dem Kühlschrank weiß ich gar nicht mehr. Das ist weg.
Das ging mir tatsächlich auch so. Also nach ein paar Tagen muss man sich echt schon zusammenreißen, um zu überlegen, was ist denn da überhaupt nochmal alles passiert? Ne? Weil es einem so egal ist. Ja, also
der Film ist einfach, das trifft's. Der Film ist in meinen Augen gänzlich egal. Wenn ich ihm noch was wenig Positives geben kann, ist, er hat mich nicht genervt. Ich habe mich nicht darüber aufgeregt, über das, was ich gesehen habe, wie es zum Beispiel bei der Weiße Hai 3 oder 4 ist oder sowas. Und ich habe mir das einfach angeguckt mit einem lieblosen Gesicht und dachte mir, es war so völlig regungslos und dann war das zu Ende und dann hat der Kopf auch schon wieder gesagt, komm, lösch. Also ja, Trucks Out of Control ist für mich nicht mal annähernd irgendwie ein guter Film oder nur eine angemessene Verfilmung des Ganzen. Also ein, zwei Sachen finde ich okay. Ich würde ihm so vielleicht eins von vielleicht sogar anderthalb selbstfahrende LKWs als Bewertung geben. Aber das ist so wohlwollend gemeint. Dann doch lieber zum 20. Mal zu Ray M greifen. Damit habe ich mehr Spaß. Und das ist auch alles, was ich noch zu Trucks sagen kann.
Da schließe ich mich an mit deiner Wertung. 1,5 gibt's von mir. Und ja, den brauche ich mir nicht wieder anschauen.
Ja, ich bin tatsächlich bei 0,5, weil ich keine Ahnung habe, was ich an diesem Film irgendwie wertschätzend anrechnen soll, weil wie du schon sagst, über den kann man sich ja nicht mal aufregen. Also der ist so belanglos und so schlecht und so lieblos und egal, dass also wenn ein Film so gar nichts bei mir macht, so gar keine Emotionen weckt und ich einfach nur froh bin, wenn er vorbei ist, was soll ich dem dafür geben? Also ich finde, das ist Zeitverschwendung hoch 10 und deswegen auch schon wieder fast ärgerlich, das wäre auch schon fast wieder eine Emotion, die möchte ich ihm gar nicht zugestehen. Das ist weg damit.
So, bevor Jaco hier gleich in seinem Alter noch einen Herzkasper kriegt.
Ich wollte gerade sagen.
Wir haben ja heute noch eine zweite Stephen King-Verfilmung im Gepäck. Du hast dich für Schlafwandler entschieden.
Behind this smile is a secret.
Hi, come in, Daddy. I have something for you.
I don't know who you are, but I know you're not who you say you are. Behind the secret is a hunger.
Does it have to be her?
And behind it all is the imagination of Stephen King.
Somebody help me, please!
He killed one of my men. He was scared of a cat.
Stephen King's Sleepwalkers.
Erzähl uns doch mal kurz, worum es geht.
Okay, ich werde jetzt einfach mal den ersten Absatz von der Wikipedia-Handlung vorlesen. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Charles Brady und seine Mutter Mary sind Schlafwandler, eine Art metamorphe Vampire, die die Lebenskraft aus ihren jungfräulichen Opfern saugen. Obwohl sie normalerweise eine menschliche Gestalt besitzen, können sie ihr Aussehen bewusst zu zweifüßigen Wehrkatzen von menschlicher Größe ändern. Zudem erscheinen sie widerstandsfähiger als Menschen und besitzen telekinetische Kräfte. Außerdem pflegen Mary und Charles eine inzestuöse Beziehung. So, das ist doch mal eine geile Inhaltsangabe. Da hat man doch schon Bock auf den Film.
Ja, ja. Geht mir genauso.
Kam raus 1992, Drehbuch von Stephen King. Aber tatsächlich ist die Geschichte nie erschienen. Also es gibt keinen Roman oder keine Kurzgeschichtensammlung, wo jemals diese Erzählung der Schlafwandler überhaupt mal erschienen ist. Hatte ein Budget von 15 Millionen, hat 30 Millionen eingespielt, zumindest in den USA, was ich für den Film als wirklich angemessenen Erfolg betrachte. Und diesmal fangen wir mit dir an, Jacko. Wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Das erste Mal gesehen habe ich den auf VHS. Und das muss sein, als der auf Premiere damals lief. Da hatte ein Kumpel von mir hatte Premiere und der hat dann auch immer fleißig alles aufgenommen, was wir uns dann angeguckt haben. Also das muss dann so um 93, 94 rum gewesen sein. Da war ich dann vielleicht 13 oder so. Und damals war der Film auch recht interessant für mich. Weil klar, der hatte damals ja auch, der war glaube ich sogar indiziert eine Zeit lang. Und mit 13 findet man das sowas natürlich super spannend. Und da habe ich den auch relativ häufig gesehen. Und ich glaube, ich wusste auch schon damals, dass das kein wirklich guter Film ist, aber er hat mich unterhalten. Und er hatte halt einen gewissen Reiz. Und jetzt habe ich den am Samstag zum ersten Mal seit dieser Zeit wiedergesehen.
Na, dann wollen wir ja gleich mal gucken, wie er dir da gefallen hat. Carlo, wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe mir den irgendwann mal auf DVD gekauft und da habe ich ihn dann das erste Mal gesehen. Also ich wusste, dass es ihn gibt, aber bin dann nie dazu gekommen, den zu schauen. Und da habe ich ihn praktisch nochmal für einen Podcast das zweite Mal geguckt und ja, hätte mir wahrscheinlich ist das so eine Art Film, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich eine andere Beziehung zu dem. Vom jetzigen Standpunkt aus war es halt, ja, so eine typische Stephen King-Verfilmung der 90er Jahre.
Also bei mir war es ähnlich wie bei Jacko. Ich habe mir irgendwann den Film auf VHS auch besorgt. Aus der Videothek hatte ich mir damals gekauft, weil ich glaube, der war auf der A-Liste nur und gar nicht beschlagnahmt. Und du konntest den in der Videothek auf jeden Fall leihen bzw. kaufen. Und da hatte ich dann auch die Original-VHS zu Hause noch. Dann war das, also da muss ich so auch um die 12 gewesen sein. Hier gehen nochmal liebe Grüße an meinen Vater raus, der mich diesen Film hat ohne Probleme sehen lassen. Und damals in dem Alter, so mit 12, 13, muss ich sagen, wow. Ich fand seine Altersfreigabe aus damaliger Sicht durchaus nachvollziehbar. Ich fand den zumindest als Heranwachsender, der sich so gerade mit dem Thema Horror auseinandersetzt, fand ich den erstaunlich blutig. Da würde ich nachher gerne noch mal genauer drauf eingehen. Und ähnlich wie Carlo das sagt, wenn du relativ früh eine Verbindung zu diesem Film aufbaust, wirkt er zumindest anders auf dich. Ich kann nämlich so viel vorwegnehmen, das hat sich jetzt bei der Sicht doch arg geändert. Carlo, wie meinst du das? Also warum glaubst du, dass aus deiner Sicht heraus der jüngere Carlo den Film besser gefunden hätten als der Carlo, mit dem ich gerade rede?
Ja, es liegt ja schon mal gleich an der Altersfreigabe und an der Indizierung. Das hätte damals schon extrem den Film aufgewertet, den überhaupt zu gucken. Und ich denke, vom Gewaltgrad und von den blutigen Effekten her ist er ja doch nicht so zurückhaltend. Kein Schlachtfest, aber schon ordentlich. Und das denke, da hätte ich dadurch schon mal den einfach mehr abgefeiert früher. Und ich denke auch, die Wesen, ne? Diese Wehrkatzen, wie sie so schön heißen, die hätten mich wahrscheinlich vom Make-up auch ziemlich beeindruckt, weil Make-up ja auch nicht schlecht ist. Und wie schon gesagt, jetzt, wenn man weit über die 30 ist und den das erste Mal sieht, ja, man hat jetzt schon so viel gesehen und dann kommt der Film und dann, da ist man nicht mehr so hineingezogen, weil dann doch diese Schwächen in der Inszenierung und allem drum und dran dann einen doch dann mehr beschäftigen und herausstechen. Aber ich glaube, wenn man so alt gewesen wäre wie du mit 12, da hätte man wahrscheinlich Werbung im Freundeskreis für den Film gemacht.
also bei mir ist es, glaube ich, gar nicht mal so, dass dieser nostalgische Faktor da heute noch so eine Rolle spielt. Ich habe den ja jetzt, wie gesagt, 25 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Und da gehst du da auch noch wieder relativ unbefangen ran. Und muss aber sagen, dass der Film, der ist nicht gut, um Himmels Willen. Aber der hat so ein paar Sachen, die ich dem zumindest anrechnen mag. Und da sind zum Beispiel diese Figuren, diese Wesen. Weil wie du schon sagst, mit über 30 hat man da schon alles gesehen. Und ich finde das nicht unbedingt. Also das hat zwar ein bisschen was von Katzenmenschen zum Beispiel, aber so diese Schlafwandler sind schon sehr einzigartige Kreaturen, so wie die da dargestellt werden. Und der Film hat so ganz viele skurrile Dinge drin, die man so eigentlich nicht jeden Tag geboten bekommt, finde ich zumindest.
Ja, aber da komme ich persönlich schon zu meinem ganz, ganz großen Problem des Films. Und ich glaube, dass der Film unglaublich viel bietet. Und als Buch oder als Novelle oder sowas kann das bestimmt funktionieren. Das funktioniert aber nicht in einem Film, der 80 Minuten geht und gar nicht weiß, wo der sich hinbewegen soll, weil er, und das sehe ich ein bisschen anders als du, Carlo, ich finde schon, dass der zum Schluss eine unerwartete Schlachtplatte wird.
Der wird zumindest zackig am Ende. So die letzte 20 Minuten ist da ordentlich was los.
Ja, naja, ich sag ja, ordentlich, also. Nee.
Und, ist schon ordentlich. Und zusätzlich habe ich, glaube ich, mit dieser mythologischen Wesen der Schlafwandler, habe ich gar kein Problem per se, weil ich die eigentlich relativ interessant finde. Was mir aber den ganzen Film über fehlt, ist das, warum? Also, warum passiert überhaupt irgendwas in diesem Film? Und ich kriege nicht eine einzige Antwort geboten darüber. Und das ist das, was mich bei dem Film wirklich tierisch stört. Ich muss nicht alles erklärt haben. Gott bewahre. Aber gerade wenn ich so eine Figur einführe, wäre es schon schön, zumindest zu wissen, die haben ja immer gerade eben Fähigkeiten, wie es so gerade eben passt, die ja noch nicht mal logisch daherkommen.
Und das ist ein bisschen wie Batman in der alten Serie. Ja. Der hat auch mal einen Highspray im Gürtel, wenn der Hai gerade kommt.
Genau. Das Bat-Anti-Highspray noch mit dabei. Also, genau. Man muss sich ja dabei vorstellen, es gibt ja diese Autoverfolgungsjagd, wo Charles, also der junge Schlafwandler, der seine Mutter füttern möchte, mit dem Auto vor der Polizei wegfährt.
Sehr schön gesagt.
Mamas kleiner Schatz, ja.
Was ist denn, ein Trans Am oder ein Camaro oder was? Und dann fährt er mit dem blauen Auto weg, dann kann der urplötzlich das Auto unsichtbar machen. Wo ich dann dachte, boah, ja, ist schon anstrengend, aber okay, wenn du dich unsichtbar machen kannst, also du als Figur des Schlafwandlers per se, ja, okay, dann wird das Auto eben auch unsichtbar. Aber warum war das Auto, was dann da rauskam, auf einmal rot? Und konnte sich verändern. Und das sind eben so Fähigkeiten, die ich so,
Ja, siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, glaube ich. Dich stört das und ich finde gerade, weil die das so einfach so random aus dem Ärmel hauen, finde ich das irgendwie ganz amüsant, so, ne? Verfolgungsjagd, du weißt halt nicht, so, was passiert, dass dieser fährt einfach an Straßenrand und wird unsichtbar, so aus dem Nichts. Dann denkst du so, was zum Teufel ist das denn jetzt? Ich fand das schon wieder ganz amüsant, einfach weil das so, ja, albern in dem Moment war, ne? Weiß ich nicht, das hatte irgendwie was.
Ja, kann ich Chago auch nur recht geben. Das ist ja immer das Kühne, ne, wo wir schon oft immer drüber geredet haben im Podcast. Du machst dir immer zu viel Gedanken bei vielen Sachen, die mir einfach völlig wurscht sind beim Gucken. Ne? Also ich sehe das wie Chago. Ich finde es dann eher noch richtig amüsant, dass der da einfach Auto unsichtbar macht und dann kommt da anderes Auto raus und dann kann er das und dann kann er jenes. Weil ich sehe es dann auch immer noch so, naja gut, ist ein Film, ne? Da können wir alles machen. Ich bin da immer nicht so streng, sag ich mal, was die Logik betrifft bei Filmen.
Stopp, ne? da möchte ich mich einmal kurz zu erklären. Ich bin in dem Moment kritisch und streng mit solchen Dingen, wenn mich der Film nicht unterhält. Diesen Unterhaltungsgrad habe, ich meine, gut, es ist jetzt nicht das passende Beispiel zu Schlafwandler, aber ich würde bei Pacific Rim niemals hinterfragen, sag mal, ist das jetzt gerade irgendwie alles logisch oder so, weil mich der Film alles in allem unterhält und dann hinterfrage ich das nicht. Bei dem Film ist es aber eben so, dass der mir klar machen möchte, hier haben wir ganz mythologische Wesen und das ist so geheimnisvoll. Und gerade am Anfang hast du diese alten Zeichnungen auf Pergament. Und ich dachte mir, darüber möchte ich was wissen. Ich möchte darüber was erfahren, weil ich das als den interessanteren Plot gefunden hätte, als das, was wir dann eben geboten bekommen. Und auch mitten im Film wird eingespielt, so, das konnten die den ganzen Film über nicht. Die hätten überhaupt gar keine Probleme gehabt, wenn die einmal ihre telekinetischen Fähigkeiten benutzt hätten. Das ist denen aber erst in Minute 70 eingefallen, dass sie die überhaupt haben. Und das hat mich.
Naja, es, ist wahrscheinlich auch allem dem geschuldet, dass der halt in 90 Minuten wieder relativ viel abhandeln muss. Mhm. Und es ist halt dann immer die Sache, wo setzt du da an, was lässt du weg? Ne? Also wenn wir wirklich so viel Background-Story wollten, da hätten sie wahrscheinlich einen Mehrteiler draus machen müssen, eine Serie oder so.
Ja, oder zumindest so einen Zwei-Stunden-Film oder sowas, ne?
Ja.
Ja, also man muss auch, finde ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, weil, wie gesagt, das ist nun wirklich auch kein guter Film. Ich möchte ihn jetzt nicht über Gebühr verteidigen. gerade so auch als Horrorfilm, der ist ja null spannend oder unheimlich oder bedrohlich, also alles, was man einem guten Horrorfilm eigentlich anrechnen sollte. Der ist halt im besten Falle durch gewisse Details recht unterhaltsam. Also ich finde allein diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die ja gleich am Anfang auch relativ deutlich raushaut, was mit denen los ist. Und das muss doch erstmal bringen, gerade in so einem US-Film aus den frühen 90ern mit so einer Inzestgeschichte relativ unverblümt in den ersten 5 Minuten in die Ecke zu kommen, finde ich schon irgendwie gewagt. Warte, gibt's ja die Szene, dass er sie wirklich hochträgt ins Schlafzimmer, da leuchtet so das Fenster, da rappelt's richtig im Karton, hast du so das Gefühl. Das fand ich schon,
da wird's
schon
irgendwie
geil.
Da wird's naja, gefüttert, genau. Aber wir sehen ja die später Mutti. Noch, wie er sie füttert, und das ist ja,
aber das ist schon, und ich finde auch diese Idee, dass die sind ja völlig unverwundbar, da kannst du ja mit einer Shotgun durch die durchschießen, aber die Hauskatze, wenn die Hauskatze kommt und sie kratzt, dann gehen sie in Flammen auf. Das ist so eine geile Idee eigentlich. Also auch dieses Szenario, dass ihr Haus dauernd von irgendwelchen Katzen belagert wird, die sie mit Fallen aufstellen müssen, und dass in der Einzelne auch die Polizei ruft, weil eine Katze irgendwie unter ihrem Fenster gesessen hat. Das ist doch großartig. Also das ist so gaga. Und richtig geil auch zu dieser Autoverfolgungsjagd, was mir dazu einfällt, dieser Cop, der diese Autoverfolgungsjagd durchführt, der hat ja seine Katze dabei. Also wer nimmt denn seine Katze mit zur Arbeit? Das ist auch so geil. Das ist halt nur, damit diese Szene irgendwie funktioniert. Das fand ich großartig.
Ja, also das sind auch wieder so Dinge, die offensichtlich nur im Kino der 90er auch irgendwie möglich waren. Ne? Also die haben da irgendwie auch Studioproduktionen, da haben die keinen Halt gemacht vor absurden Ideen und haben offensichtlich alles durchgewogen und durchgelassen, was ging. Also das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Das wäre ja heutzutage, könntest du das ja gar nicht bringen, sowas.
Nee, also sowas kannst du wirklich nicht nochmal bringen. Also, ja, ich verstehe euch, und ich verstehe auch den, dass es irgendwo amüsant ist, sich das Ganze anzusehen und sich da auch vielleicht drüber lustig zu machen. Aber ich fand es als Kind eben weitaus netter als jetzt. Also jetzt habe ich mir bei, auch mit den Hauskatzen. Warum? Also gerade auch da interessiert mich, warum?
Ja, und gerade dieses warum denn nicht, finde ich ja eigentlich viel spannender. Wie willst du das denn erklären? Ne, das ist ja auch, weil sie sind ja im Prinzip selber mehr oder weniger Katzen oder was auch immer sie sein sollen. Und dann kommt so eine kleine Muschi und von der scheißen sich in die Hose. Ne? Also das ist doch irgendwo geil.
Oh Gott, ja, und der heimliche Held des Films, die Katze Clovis, die im Alleingang genau, die Schlafwandler fertig macht. Also,
was ja auch geil ist, genau, bei Katze Clovis am Ende, unser Final Girl hat ja dann Clovis am Arm und sagt so, wir sind beide noch über Clovis, wo ich so überlegt habe, kennen die sich eigentlich? Die sind sich im Film ja nie begegnet.
Doch. Ne? Doch. Ja, doch. Auf dem Friedhof.
Ah. Oh, okay. Ach, ja, stimmt. Ah, okay. Schon vergessen, siehste.
Ja. Was man noch bei dem Film positiv hervorheben kann, ist, ich liebe sie ja seit Twin Peaks, ist ja die Hauptdarstellerin,
Mädchen Amek.
Genau. Wie sie heißt, so schön. Die ist ja immer recht putzig. Ne?
Keine Frage.
Ja.
Ich sehe Alice Kriege ganz gerne.
Ja, und die ist auch gar nicht so verkehrt in dem Film. Also die spielt halt diese völlig überdrehte Rolle ja auch mit dem, was dir vorher bei Trucks so ein bisschen gefehlt hat. Also dieses Overacting, dieses sich darauf einlassen, wenn sie da am Ende auch dann Amok läuft. Der macht das irgendwo auch Spaß. Also sie macht zumindest das Beste draus, sagen wir es mal so.
Und wir haben ja unglaublich viele Gaststars auch in dem Film mit dabei, ne?
Ja.
Also da ist es ja schon fast, ich habe jetzt mal gerade hier die Wikipedia-Seite auf. Und ich habe nur die Hälfte gefunden von denen, die da alle so mitspielen.
Na, die sind ja alle in diesem komischen Team, in diesem Forensik-Team oder so, die nach dem Friedhofsvorfall die Spuren sichern. Das sind die, glaube ich, alle.
Okay.
Also John Landis und Joe Dante und Toby Hooper und Clive Barker, glaube ich, auch. Also diese ganze Truppe, die da rumläuft, genau, das sind so diese. Das
aber
sind die alle.
Irgendwo muss auch Mark Hamill aufgetaucht sein.
Den habe ich auch nicht entdeckt, tatsächlich.
Der ist auch noch mitvertreten im Cast. Und ein junger Ron Perlman.
Das ist der Cop, der am Ende auch in das Haus reingeht. Das erkennt man aber schon recht gut.
Das war auch einer der wenigen, die ich erkannt habe.
Ja. Stephen King selber ist, glaube ich, auch.
Ja, der ist als Friedhofswärter, glaube ich, noch mit dabei. Ja,
genau, stimmt. Genau, dieser Friedhofswärter, der da, ja, das ist auch ziemlich deutlich. Ich meine, Stephen King erkennt man halt auch. Der hat schon, der sieht ja selbst so ein bisschen aus wie die Figuren, die er meistens beschreibt. Diese White Trash Alkoholiker, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also der sieht schon ein bisschen sonderbar aus. Hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Ja, und zumal er hat ja damals immer versucht, sich irgendwie in seinen Film dann noch so eine kleine Rolle reinzuschreiben, ne?
Ja, ja. Ich finde ja auch, also mal ganz grundsätzlich zu Stephen King, er beschreibt ja ganz oft dieses White Trash Milieu oder sagen wir mal so diese sehr einfach gestrickten Leute, sehr provinziell. Und ich glaube, da bringt er auch so einen Teil von sich mit rein, vielleicht, so aus seiner Vergangenheit, aus seiner Jugend, ja, wie auch ganz, immer, ne? Ja. Und dann baut er sich da vielleicht auch mal ganz gerne mit ein. Das sind wahrscheinlich so die Leute, mit denen er aufgewachsen ist, die er so kennt.
Genau, ne? Ist ja, das ist, glaube ich,
genau.
Ist auch schon
morgens um 9 das zweite Dosenbier, so, das ist so, glaube ich, das kennt er halt, ne?
Das ist auch schon oft in Dokus angesprochen worden über Stephen King, dass ja seine Geschichten ja immer so Kleinstadtgeschichten sind, weil er ja auch so aufgewachsen ist und so. Der verbaut er schon immer ganz gern, dass seine Vergangenheit in seinen.
Das macht das, finde ich, auch immer ganz sympathisch. Ja. Und ich finde auch, was mir bei dem Film aufgefallen ist, der spielt ja auch, nehme ich mal an, in den 90ern, aber der hat immer so, der wirkt eher, als wäre der in den 50ern angesiedelt und da schleichen sich im Prinzip nur ein paar moderne Sachen rein. Oder du könntest die Handlung auch so komplett nach, weiß ich, 1958 verlegen. Das würde auch funktionieren, auch von der Stimmung her, auch wie die Figuren sind. Klar, die haben jetzt halt einen Walkman und fahren ein paar modernere Autos, aber im Prinzip.
Also ich hatte ihn Anfang der 80er vermutet. Ich weiß nicht, wann der Walkman
so, erfunden worden
ist oder wann der jetzt wirklich dann da auch für jeden frei verfügbar war. Aber ich hatte nämlich auch die ganze Zeit das Gefühl, dass der sich, obwohl er wirklich ein Kondensat der 90er ist, also fand ich nicht, dass er so aussah.
Ne? Ja, wahrscheinlich auch eine bewusste Wahl, vermute ich mal, dass das eher so einen anderen Charme haben soll. Und dass diese modernen Dinge da eher drin wirken wie so ein Anachronisma, also irgendwas, was da fälschlicherweise mit drin ist, ne? Was das Ganze ein bisschen irritierend macht.
Ja, das ist mir auch gestern aufgefallen, wo ich mir die ganze Zeit nicht sicher war, wenn du alleine schon das Kinotheater siehst mit dem Kartenverkäufer vorne und sowas und die Röckchen, die dann da getragen werden müssen von den Popcornverkäuferinnen und so. Hätte ich jetzt auch nicht in die 90er unbedingt reingepackt. Das, ja, sehe ich genauso. Er hat ja seine Momente. Also, ich muss ja wirklich zugeben, wenn er dann mal splattert, was leider Gottes für den Film auch ein bisschen zu lange dauert, dann macht der Film ja auch Spaß.
Ich finde, also auch diese, wie Chago schon sagte, dieses Inzest-Ding da nach 5 Minuten ist einfach, das wertet den Film natürlich nochmal auf, weil du musst ja wirklich erstmal sowas bringen, sowas Absurdes, und dann ist es noch Inzest und
alles wird besser mit Inzest. Naja,
wissen wir seit Game of Thrones, dass Inzest die beste Methode ist, um die Stange hochzuhalten, sozusagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, oder
ja,
wie?
Fall, das ist ja hier auch so ein Inzest ohne Opfer. Ne? Also du hast ja, das hat ja nichts, also es ist schon schräg, aber es hat ja nichts wirklich Unangenehmes an sich. Da wird ja jetzt niemand missbraucht oder so. Die haben halt Spaß zusammen, ne? Das soll jetzt nicht merkwürdig klingen, aber das nimmt denen ja auch so ein bisschen dieses Ernste, ne? Dass man sich das irgendwie so als skurrile Schmankerl obendrauf noch geben kann.
Ich denke mir auch in einer Tour nur, dass hier Charlie?
Charles, ja.
Genau. Also Charles könnte ja jede von der Schule haben. Also jedes Mädchen, was in diesem Film auftaucht, außer seine Mutter und eben die Hauptdarstellerin, die reden ja nur davon, wie gerne sie mit ihm schlafen würden oder wie gerne sie ihm andere Dinge tun lassen wollen würden. Also jede Frau, die da drin auftritt, die denkt sich ja auch nur, ja, da will ich mal drauf. Und dann entscheidet er sich für seine Mutter.
Tja, das ist Tiefenpsychologie.
Was wohl der Dr. Freud dazu sagen würde?
Der würde den Film in den höchsten Tönen loben wahrscheinlich. Ein Fest der Psychologie.
Oh Gott, ja.
Ja, also es ist klar, also Jetzt könnte man natürlich wieder nach heutigen Standards die Diskussion anführen, was ist nur mit diesen Frauen los, dass die alle so sexuell geladen sind. Aber das führt jetzt das geht jetzt zu weit hier natürlich.
Ja, aber da könntest du dich sehr, sehr arg in die Nesseln setzen.
Ja, ja.
genau. Mir liegt auch schon was auf der Zunge. Ich lasse es mal lieber weg.
Das ist dein erster Auftritt, Jaco. Hau raus.
Ja, ja, deswegen.
Ja, nee, also klar. Ist ja dann auch noch irgendwo Highschool-Film, ne? Auch.
Ja, das sind halt diese amerikanischen Vorstadtmädchen, das ist alles noch ein bisschen prüde, ein bisschen spießig, ne? Die,
ja.
Ja, ne? Da juckt's ja halt, ne?
Ja, was mir immer bei der Szene mit dem Lehrer auffällt, auch wie schlecht das Drehbuch eigentlich an sich ist, ne?
Ja, das ist aber so ein typisches Stephen King-Drehbuch. Also man muss ja wirklich sagen, der kann, das finde ich auch so faszinierend, der schreibt ja super Romane. Und kann aber keine Drehbücher schreiben. Also überhaupt nicht. Das war ja schon bei Friedhof der Kuscheltiere so. Also das ist ja mein Lieblingsbuch von ihm. Und er hat ja auch das Drehbuch zu der ersten Verfilmung geschrieben. Und wenn man das mal vergleicht, dass das dieselbe Person geschrieben hat, da sieht man mal, wie unterschiedlich dieses Medium einfach
ja,
ist.
Ja, natürlich.
Ne? Dass der seine eigene Geschichte nicht hinbekommt als Drehbuch.
Ja, er nimmt sich eben, was dir eben fehlt, ist die Zeit, das zu erklären. Ne? Und das, er ist ja, also ich kenne auch viele Leute, die Stephen King gar nichts abgewinnen können, was eben auch damit zusammenhängt, weil die natürlich vielleicht auch mit der ausladenden Schreibweise nicht klarkommen. So, da wird eben, wenn einer morgens aufsteht und sich Gedanken macht, dann dauert das eben 3, 4, 5 Seiten. Und du erfährst zwar als Leser, was in ihm vorgeht, aber für viele ist es dann auch einfach zu viel Information. Ich mag's ja selber, ich bin ein riesiger Stephen King-Fan und ich mag's. Und dann tut's mir einfach weh, wenn ich dann diese Geschichte mit dem Lehrer dann sehe. Also da kriege ich Schmerzen. Mhm. So der Schüler, der Charles, sagt dann irgendwie zu ihm so, ja, aber ich habe recht gehabt. Und daraufhin überlegt sich der Lehrer, ja, ich durchforste die Vergangenheit des Jungen ohne Grund, um ihn dann zu erpressen. Und ja, nee, fand ich faul. Also das hätte ich.
Also ich habe.
Ja, Carlo?
Ich hab ja immer mit Stephen King das Problem, dass ich finde, er nimmt mich mit von Anfang an und bis zum Schluss und am Ende hat er mich dann verloren. Also ich finde, Stephen King kann sowohl, also wenn ich jetzt seine Romane lese, ich kenne nicht alle, aber ein paar, er kann keinen Schluss, also ich finde, der kommt immer für mich auf unbefriedigendes Ende raus. Also da bin ich dann nicht mehr so drin, so gefesselt. Also das denkt man dann, aha.
Das kann ich aber tatsächlich erklären. Das weiß er selber. Der hat das, okay. Der hat wirklich das Problem, ihm fällt eine Idee ein und er fängt an zu schreiben. Und er macht sich zwar irgendwo Gedanken, wo seine Figuren hinkommen sollen und entwickelt die natürlich auch im Laufe seines Schreibstils weiter, aber in den meisten Filmen entwickelt er keine Idee, wie das Ganze erstmal enden soll. Es gibt dieses bekannte Zitat von ihm, was er bei damals in der Pressekonferenz zu Cujo gebracht hat, weil in dem Buch stirbt der Junge ja. Der wird zwar nicht von dem Hund angegriffen, aber er stirbt ja. Und seine Antwort war nur, ja, er ist mir unter den Händen weggestorben. Ihm war selber nicht bewusst, dass der Junge innerhalb seines Schreibprozesses, dass er den Jungen sterben lassen wird. Und so hat er häufig ganz viele Passagen, die zum Ende hinführen. Aber er weiß nicht, wie er sie zusammenbringen soll. Und deswegen wirken viele Schlüsse oder viele Enden in seinen Büchern eher so gewollt, aber nicht gekonnt, weil er sich einfach diesbezüglich nicht sicher war. Und wenn er dann aber der Ansicht ist, dass das, was er bis dato geschrieben hat, vollkommen super ist, dann endet er das auch nicht mehr ab. Okay. Das habe ich mal in so einer Biografie von dem gelesen. Das fand ich ganz interessant und hat diverse Enden seiner Bücher etwas besser erklärt.
Ja, das stimmt. Also, aber gerade bei Cujo finde ich zum Beispiel sein Ende besser als das vom Film. Ne? Das ist halt, aber wo mir das ganz besonders, wir schweifen ein bisschen ab, aber das wollte ich jetzt gerade mal loswerden, wo das mir ganz besonders aufgefallen ist. Ihr kennt ja Needful Things, Buch wie Film.
Ja.
Da finde ich zum Beispiel das Ende im Film auch wesentlich besser als im Buch. Weil das Buch hat ja auch so ein Happy End mit so einer, ja, fast schon so einem fantastischen Element, dass sie dann gegen so eine Kreatur kämpfen oder irgend so ein Kappes. Und im Film ist es ja wirklich, die sprengen diesen Laden und dieser Leland Gaunt heißt er, glaube ich, kommt dann da völlig unversehrt raus und erklärt ihn erstmal, dass er sowieso in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wiederkommen wird und dass alles, was sie jetzt getan haben, um ihn zu bekämpfen, völlig wertlos ist. Also das ist ja so ein absolutes Anti-Happy End, was ich toll finde, also wesentlich besser als im Buch.
Ja, gut, der Nebel hat auch gezeigt, dass manchmal der Film ein besseres Ende hat. Ne? Aber wir schweifen tatsächlich ab.
Ja.
Ihr habt gemerkt, ich wollte schon so zwei, dreimal drauf zu sprechen kommen und ich will es auch besprechen, die kreativen Todesarten in dem Film. Weil ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen, weil rein von den Mordwerkzeugen her und wie die Leute alle über den Jordan gehen, finde ich erstaunlich.
Ganz besonders der Maiskolben. Also das war auch so ein Aha-Ding, wo ich dachte, jo, das ist auch irgendwie nett, ne? Wenn jemand mit seinem Abendessen quasi erdolcht wird.
Ja, ich hatte als Kind auch immer die eine Szene im Kopf. Und jetzt habe ich aber gesehen, das stimmte gar nicht. Aber ich habe immer gedacht, Ron Perlman kommt ja auch hin, dem werden ja am Anfang dann die Finger abgebissen. Dann bricht sie ihm ja den Arm und der Knochen, der aus dem Arm rausguckt, sie rammt ihm ja diesen Arm noch an den Kopf und schlägt ihn damit jetzt nur K.O., wie ich gesehen habe. Und ich habe als Kind immer diese Szene im Kopf gehabt, dass man noch sieht, wie der Knochen in den Kopf reingeht. Und fand das ganz, ganz ultra brutal. Habe ich mich aber getäuscht, ist nie so passiert. Aber trotz alledem, ja. Schöner Mord oder zumindest schöne Verstümmelung, muss ich sagen.
Ja, also auch gerade was die plastischen Effekte angeht und was Masken angeht, ist der Film ja auch wirklich gar nicht so schlecht. Ne? Im Vergleich zum CGI, das ja sehr selten zum Einsatz kommt, aber was da wirklich furchtbar ist, das ist das schon ganz gut gemacht. Ja,
das CGI kannst du den nicht mehr angucken, das ist fast unguckbar.
Ja, kommt ja nur selten vor, aber es ist halt diese eine Szene auch bei dieser Autoverfolgung sagt, wo sich dieses Gesicht von ihm so schlagartig verändert. Ui, das ist schon echt, naja. Aber wie gesagt, das ist halt das Alter des Films, das ist da eben so gewesen.
Glaubt ihr denn, oder andere Frage, ich finde, also meine Ansicht ist generell immer, Film muss nicht indiziert werden. Ich gebe das Ding ab 18 frei und dann kann ich mir den auch frei angucken oder ich gebe den Film ab 16 oder ab 12 oder sonst wie frei. Aber findet ihr jetzt die 16er gerechtfertigt? Oder glaubt ihr, dass die 18er doch etwas angemessener wäre?
Ich glaube, 18er wäre schon noch angemessen. Das wundert mich eh bei so manch neuen Freigaben von alten Filmen, die früher mal indiziert oder ab 18 waren, dass sie jetzt dann doch so weniger streng damit umgehen.
Wenn ich da mal kurz einwerfen darf, ich habe mir vor kurzem mal wieder Hellraiser angeguckt, den ersten, und habe mich da auch gewundert, wie der denn bitte schon ab 16 freigegeben sein kann, wenn sowas wie Trucks Out of Control eine ab 18 Freigabe bekommt.
Ist der inzwischen ab 16?
Der erste Hellraiser ist ab 16 freigegeben, ja.
Ach, guck an,
und
okay.
Den finde ich ja knüppelhart. Ja, aber da hast du recht, irgendwie haben sie viele der alten Filme jetzt, warum auch immer, direkt ab 16 gemacht, ohne dass sich da irgendwer aufregt. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht.
Ja, die Zeiten haben sich einfach geändert.
Also ich finde die 16er Freigabe bei dem vertretbar, muss ich sagen, aber auch nach dem heutigen Maßstäben, die es da gibt. Das wäre vor 20 Jahren halt noch relativ undenkbar gewesen, dass du den ab 16 freigibst. Aber wie du schon sagst, wenn du heute Hellraiser oder auch andere Filme problemlos ab 16 durchwinkst, dann ist das ja auch eine 16er.
Ja, also im Vergleich mit anderen Filmen ganz klar eine 16er, überhaupt gar keine Frage. Aber ich finde immer noch, ich finde den sehr brutal. Also
ja, aber man kann es ja auch nicht ernst nehmen. Das ist ja auch immer wichtig bei dieser Entscheidung. Es ist ja schon so eine Splatter-Brutalität, die auch nie einen wirklich grausamen Effekt hat. Also, dass man da sitzt und ist schockiert oder denkt sich, oh mein Gott, die armen Menschen. Das ist halt, es ist Fun-Splatter.
Ja, gut, das stimmt. Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Also die gehen mir ja irgendwann doch ziemlich auf den Sack, dass nach jedem Kill noch irgendein cooler Spruch kommen muss, ne? Everything's gonna be all
Cop Kebab! Ja, das ist aber auch so typisch 90er, leider. Also,
ja, das meinte ich auch vorhin mit 19er Kondensat. Also das findest du, ganz ehrlich, ein Remake von Schlafwandler mit einer anderen Tonalität generell könnte ich mir durchaus gut vorstellen.
Hat Potenzial, auf jeden Fall, denke ich auch.
Also auch da, finde ich, könntest du wirklich aus der Geschichte selbst, wenn du es richtig angehst, einen richtig schönen schlockigen B-Movie machen.
Ja, oder du fängst gleich an, eine Serie draus zu machen. 8 Folgen, Miniserie.
Sowas halt, ja. Oder so ein TV-Dreiteiler, also einen vernünftigen, hochwertig produzierten oder sowas. Das ist ja heutzutage kein Thema mehr, wo ja in sowas auch ordentlich Geld fließt. Ja, das wäre echt eine Idee.
Weil dann hättest du ja auch die Möglichkeit, so diesen Background dieser Wesen zu analysieren.
Und eben vielleicht, er entwickelt ja auch relativ schnell zu seiner angebeteten Tanja auch irgendwie, ja, ich will sie vielleicht doch nicht töten. Das ist ja für, was ja für den Zuschauer nicht nachvollziehbar ist, weil die sich einmal für 2 Stunden vorher gesehen haben. Ne? Ja. Und könnte ich mir als Miniserie oder als TV-Dreiteiler könnte ich mir das auch gut vorstellen. Doch, hätte, glaube ich, Potenzial.
Vielleicht trägt sie ja Muttis Parfüm.
Ja, das kann natürlich sein. Habt ihr noch was?
Ich jetzt direkt nicht.
Nö.
Wollen wir dann mit unserem Fazit abschließen?
Gern.
Dann, Carlo, beginne doch.
Ja. Okay, also Sleepwalker ist schöner Zeitvertreib, sag ich mal. Den kann man sich gut angucken. Trotzdem fehlt's an einigen Ecken und Enden, dass er mich dann wirklich so ganz mitreißt. Hat seine kleinen Momente, zeigt sein Potenzial, was er dann ganz ausschöpft. Ja, und deswegen gibt's von mir 5 von 10 Katzenbranken.
Ich dachte, du wählst den Maiskolben. 5 von 10 Maiskolben. Jacko?
Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei der Bewertung, weil das ist ja schon ein sehr zweischneidiges Schwert. Ne, der ist tatsächlich nicht gut an vielen Stellen und auch insgesamt ist er eigentlich nicht gut, aber er hat mich halt hier und da schon etwas unterhalten. Und wenn man den im Vergleich mit Trucks sieht, das ist ja Exponential, wie das nach oben schießt in der Qualität, aber das ist natürlich kein Maßstab. Ich habe ein bisschen überlegt, ich habe auch kurz überlegt, kann man dem 5 Punkte geben? Ich habe gedacht, das ist dann doch ein bisschen viel, aber 4,5, damit kann ich leben. Also 4,5 von Mutti Schlüppern, finde ich, ist dafür schon okay. So, wie gesagt, ich möchte dem seinen Unterhaltungswert an gewissen Stellen nicht absprechen. Ich muss mir den jetzt nicht in den nächsten 25 Jahren nochmal angucken, aber ich glaube, dann kann ich mir doch nochmal angucken. So, mit 65 schmeißt den Jacko nochmal rein.
Ja, also ich bin dieses Mal nicht so wohlwollend. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie dabei meinen Kopf auszuschalten, weil mich alles andere mehr interessiert hat, außer das, was ich gesehen habe. Ich finde diese mythologischen Figuren der Schlafwandler wirklich gut. Ich glaube, da hättest du richtig viel Potenzial gehabt. Aber das, was ich eben geboten bekommen habe, war ganz viel konfuser, jedoch nicht unspaßiger Unfug, das gebe ich zu. Das eine oder andere Mal habe ich mich da schon, merke, wie ich da grinsend dann saß und habe mir das angeguckt, aber insgesamt kann ich wirklich als Positives nur die Figuren selbst, also diese mythologischen Figuren und natürlich die wirklich teils schönen getricksten Effekte dann bewerten. Und da werde ich leider nicht drum rumkommen. Bei mir gibt's nämlich nur 3 von 10 Maiskolben für Schlafwandler. Würde aber behaupten, dass andere Leute bestimmt viel, viel mehr Spaß mit dem haben. Und das soll an der Stelle keine klare Empfehlung sein. Aber wer so sein Fable für so Bee- oder Sea-Creature-Feature hat, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, weil es gibt genug. Und ganz ehrlich, ich glaube, nach 80 Minuten Laufzeit ohne Abspann ist das Ding auch vorbei. Ne, der tut keinem weh.
Ja, das stimmt wohl. Und ich habe den ja auch relativ bewusst vorgeschlagen, weil ich glaube, dass der auch eine recht große Fanbase hat. Es gibt viele, die den wirklich ziemlich gut finden. Oder zumindest unterhaltsam, ne? Obwohl er de facto kein guter Film ist.
Ja.
Also irgendwas macht er ja richtig. Ja,
gut, okay. Die findest du ja immer. Aber würde mich natürlich interessieren, wenn jemand von unseren Hörern diesen...
Aber Trucks bin ich mir da nicht sicher. Niemand
gut.
Nein, niemand.
Ich könnte mir vorstellen, dass der noch in Folterkellern damals gezeigt worden ist oder so. Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, es war schön mit euch. Ich bedanke mich erstmal bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei dir, Jacko, dass du so einen tollen Einstand gegeben hast und bei den beiden Filmen, die wir rausgesucht haben, nicht direkt schreiend weggelaufen bist und gesagt hast, nö, ich bin raus. ja, Carlo, bei dir, ne, du als längste Instanz hier in dem Cast, bei dir möchte ich mich natürlich auch bedanken. Was sagen die noch immer? Ihr findet uns... Wenn ihr uns jetzt gerade hört, dann wisst ihr, wo wir sind und dann habt ihr uns gefunden und das sollen die anderen Podcasts mal übernehmen und sagen, wo wir alles zu finden sind. Dann würde ich doch sagen, Carlo, du hast noch die Worte und dann als letztes darf dann Jacko nochmal sagen, wie er es fand und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, also auch danke fürs Zuhören. Es war wieder wunderschön mit dir, Bühne. Oh. Mittlerweile haben wir uns ja gefunden. Ne? Ja.
Nicht gesucht und trotzdem gefunden.
Genau. Und ich freue mich, dass Chago ja jetzt so einen tollen Einstand geben konnte. Und ich denke, er ist sehr gut bei uns aufgehoben. Und ich freue mich da auf alles, was noch kommt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, dann bedanke ich mich auch erstmal recht herzlich fürs Zuhören und danke euch beiden. Es hat viel Spaß gemacht und freue mich auch auf die nächsten Runden hier. Und bei der Filmauswahl, da ist durchaus Luft nach oben. Das kann auch besser werden. Ist ja auch nicht schlecht. Man muss sich ja auch steigern können.
Und das ist jetzt nach dieser Episode nicht schwer.
Exakt, exakt.
Ja, ciao.